Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für euch, Cornelius Bolze, Vorortspräsident des Unitas-Verbands und Berater bei einer der Big Four. Cornelius hat nicht nur einen spannenden akademischen Werdegang hinter sich, er hat nicht nur in Berlin Betriebswirtschaftslehre studiert, sondern ist auch tief in der Corpo-Bubble verwurzelt. Als Mitglied der WKSDV Unitas Berlin und der WKSDV Unitas München ist er seit Jahren aktiv im Unitas-Verband, einem der traditionsreichsten katholischen Studentenverbände. In dieser Episode sprechen wir darüber, was es bedeutet, eine Verbindung in der heutigen Zeit zu führen, welche Herausforderungen er als Vorortspräsident des UV meistert und wie er seine Tätigkeit in der Corpo-Bubble mit seiner Arbeit bei einer der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Einklang bringt. Wir tauchen ein in seine persönliche Geschichte, reflektieren über die Zukunft von Verbindungen und erfahren, wie er in einer dynamischen und anspruchsvollen Branche seinen Weg gefunden hat. Cornelius, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass wir das Interview heute gemeinsam hier machen können.
Dann lass uns auch mal direkt einsteigen. Der Weg in die Verbindung und das Studium. Was war für dich der ausschlaggebende Moment, einer Verbindung beizutreten und warum fiel deine Wahl auf die Unitas Berlin?
Ja, da könnte man sagen, dass der Weg schon etwas vorgezeichnet war für mich, denn mein Vater ist auch kooperiert, der ist auch selber Mitglied in der Unitas. Der hat 1990 auf den Hügeln Roms zusammen mit zwei anderen die Unitas Ostfalia zu Erfurt mitbegründet. Und war dann in der Anfangszeit da auch aktiv und habe mich dann 2015 zusammen mit meiner Schwester und mit meiner Mutter waren wir dann zum 25. Stiftungsfest der Ostfalia zu Erfurt dann zu Gast. Und das war so mein allererster Kontakt überhaupt mit der Unitas. Und das war eigentlich ein sehr schönes Stiftungsfest, was die gefeiert haben. Und danach hat mich das ganze Thema nicht so ganz losgelassen und wir sind dann auch in Berlin mal zu einer Veranstaltung gegangen. Das muss dann so 2016, 2017 gewesen sein, zu meiner ersten Kneipe, wo ich offiziell noch kein Bier trinken durfte, mir aber trotzdem direkt eins angeboten wurde, wie man das als guter Gastgeber auch so tut. Die Kneipe ist damals noch etwas aus dem Ruder gelaufen und wir haben sie auch etwas frühzeitiger verlassen. Nichtsdestotrotz hatte ich aber sehr viel Spaß an der Veranstaltungsform und wie die Jungs mich da empfangen haben und mit mir gesprochen haben. Ja, das war halt einfach was ganz anderes.
Ja, spannend. Das sind immer so diese Initialerlebnisse, die das Feuer entfachen für die Verbindungswelt. Okay, kurze Pause. Benutzt ihr in eurer Verbindung immer noch E-Mail-Verteiler, Dropbox, Excel und verschiedene WhatsApp-Gruppen zur Organisation? Das geht auch deutlich besser und DSGVO-konform. Bringt euren Bund in dieses Jahrtausend und schaut euch mal gaudiam.de an. Eine Plattform von Corpus speziell für uns Verbindungen. Gaudiam wird schon von über 120 Verbindungen aus der Dachregion genutzt, wird zu 100% in Deutschland entwickelt und laut der letzten Umfrage fühlten sich mehr als 84% der Nutzer nach der Einführung besser über ihre Verbindung informiert und mit dieser verbunden als vorher. Was hält euch zurück? Bringt den Stein bei euch im Bund noch heute ins Rollen. Jetzt aber erstmal zurück zum Gespräch. Viele sagen ja, dass Berlin eine der aufregendsten Städte zum Studieren ist. Also ist ja immer was los. Eine große Clubkultur, die Kieze sind alle unterschiedlich. Super viele Subkulturen, die sich dort erhalten. Wie hast du deine Studienzeit hier erlebt und wie hat die Verbindung deine Studienzeit vor allem geprägt?
Also die Studienzeit hat mich auf jeden Fall sehr, sehr geprägt durch die Verbindung. Also ich habe gar nicht so viel außerhalb von Berlin unternommen, weil ich bin gebürtiger Berliner, ich bin da geboren und aufgewachsen und habe mein Abitur tatsächlich in einer nahegelegenen Schule von ADH absolviert. Ja, in meiner Studienzeit habe ich tatsächlich gar nicht so viel die ganzen Vorzüge von Berlin so genossen, die man so kennt, weil also Berlin ist ja eine Stadt, in der es an kulturellen Angeboten nur so sprudelt. Und mich hat das eigentlich alles gar nicht so richtig interessiert, weil ich schon durch meinen katholischen Glauben und ja durch das, wie ich mich in meiner Zeit halt entwickelt habe bis zum Abitur, doch recht stark schon irgendwie wusste, wo die Reise hingeht. Gut, die Berufswahl war am Anfang noch etwas offen 2018, Nichtsdestotrotz habe ich aber schon gewusst, wo ich mich eher verortet fühle. Und Berlin ist jetzt nicht so die Stadt für katholische Christen in Deutschland, wo man sich beheimatet
Ich glaube, es
fühlt.
ist generell für Christen schwierig in Berlin,
Und
oder?
genau, ja. Und ja, deswegen habe ich dann die Zeit auch bei der Unitas so genossen und fand das total spannend und aufregend, als ich dann eben zum ersten Mal auf dem Haus war und mit den Jungs in Kontakt getreten bin. Weil das halt eben auch was ganz anderes war, was in meiner Schulzeit halt eben nicht so war. Ne? Wenn man da irgendwie auf irgendwelchen grünen Parkwiesen nachts sich so ein Billigbier irgendwie beim Späti geholt hat, was teilweise noch warm war, das war einfach dann eine ganz andere Welt, wenn man dann im gemütlichen Kaminzimmer, ehemals Altherrenzimmer, der einer Studentenverbindung halt sitzt und halt eben nicht darüber spricht, welcher Lehrer der bescheuertste ist und ob man seine Hausaufgaben gemacht hat oder sonst irgendwelchen Mist, sondern dass man sich dann über aktuelle politische Themen und eben halt das Studium unterhält und doch sehr auf einem sehr hohen Niveau dort eben die Gespräche führt. Und das hat mir auf jeden Fall am Anfang sehr imponiert. Und hat mich auf jeden Fall auch so ein bisschen gecatcht. Ja, und in der Studienzeit habe ich halt dann eher den Fokus tatsächlich auf die Verbindung und auf das Studium gelegt. Also gar nicht so viel eben dann unterwegs gewesen in der Stadt, sondern war halt viel ADH und viel in der Uni, um halt eben zu lernen und ein Studium voranzutreiben. Und fand das retrospektiv auch sehr, sehr gut, weil man halt eben da sich so seine Netzwerke halt auch entsprechend in der Stadt aufgebaut hat. Und ich glaube, von den Netzwerken wird man auch in Zukunft dann eben immer noch mal wieder profitieren, wenn man die Leute halt in anderen Kontexten auch mal wieder trifft. Und ja, deswegen war meine Studienzeit auf jeden Fall sehr, sehr viel geprägt von der Unitas und vom Studium so.
Genau, dein Studium war ja, wie gesagt, Betriebswirtschaftslehre. Da hast du ja deinen Bachelor gemacht. Das ist ja ein Fach, das dementsprechend sehr wirtschaftsorientiert ist. Und wie passt das für dich mit den Werten einer katholischen Studentenverbindung zusammen?
Das passt sehr, sehr gut zusammen. Ich bin nämlich auch Mitglied im jungen BKU. Ich glaube, vor kurzem war ja auch jemand hier, der ein kurzes Interview gegeben hat
Der,
zu dem
genau, den
Thema.
Damian Klimke. Ich weiß noch nicht, ob das ausgestrahlt ist zu dem Zeitpunkt,
Also.
wenn wir dich ausstrahlen, aber er ist ja auch bei dem Bund katholischer Unternehmer.
Genau. Ja, und in dem Bund katholischer Unternehmer, der ist einmal aufgespalten, ein bisschen in den großen BKU sozusagen und in den jungen BKU. Das sind die Mitglieder bis 35 Jahre, die halt eben noch studieren oder eben noch in ihrer beruflichen Entwicklungsphase sind. Und da darf ich halt eben als Beirat im Vorstand des jungen BKU entsprechend unterstützen. Und da hat man halt gemerkt auf den Veranstaltungen, dass halt eben diese ethische Perspektive und die christliche Nächstenliebe als Unternehmer eine ganz große Rolle spielen. Ne? Also das eben, was man ja früher schon erkannt hat oder was ja die Gründervater des Grundgesetzes ja auch entsprechend gesehen haben, dass eine soziale Marktwirtschaft eben für Deutschland der zielweisende Weg ist. Ne? Also etwas abgekupfert noch aus der Weimarer Reichsverfassung, haben es ja doch recht viele Gesetzestexte rübergeschafft, auch in das Grundgesetz. Und an der sozialen Marktwirtschaft übrigens auch Bundesbrüder von uns beteiligt von der Unitas, die daran mitgewirkt haben, dass es eben soziale Marktwirtschaft heißt und ich eben nicht nur Marktwirtschaft.
Der
Und
UV ist ja nicht so ganz unbedeutend. Alleine wenn man sich ja schon Robert Schumann anguckt, der ja auch für praktisch die Weichenlegung der Europäischen Union ab 1948 verantwortlich war oder beziehungsweise mitwirkend war.
Ja, ebenfalls auch Mitglied der Unitas Bonn, Unitas München und Unitas Berlin, meines Wissens nach. Ja, auch der ist da natürlich in dem Zuge auch irgendwie zu nennen. Und wie gesagt, das passt halt sehr gut eigentlich überein mit dem jungen BKU und mit den christlichen Werten, die wir da eben auch vermitteln, weil das halt eben auch eine gewisse Menschlichkeit auch eben mit reinbringt und eine gewisse Verantwortungshaltung auch eben zeigt. Ne? Also, dass man halt eben nicht nach dem amerikanischen Modell Hire and Fire verfährt, sondern dass man halt eben schon den Fokus auf die Leute legt, die für einen arbeiten, ne? Weil das sind ja diejenigen, die wirklich hart schuften müssen in der Regel, um halt eben den Gewinn des Unternehmens zu erzielen. Und die muss man auch entsprechend belohnen und für die halt auch entsprechend bereit sein, die an deren Entwicklung mitzuwirken, ne? Also um vielleicht ein Beispiel zu nennen, das habe ich auf der Jahrestagung vom jungen BKU in diesem Jahr bei einem Vortrag mitbekommen, dass eben einer der Unternehmer halt gesagt hat, dass doch ein bedeutender Teil seiner Belegschaft von der Konkurrenz angeworben wurde. Und hat ihn aber mit auf den Weg gegeben, ist es völlig okay, dass ihr halt da eben ein größeres Gehalt kriegt, was ich euch nicht zahlen kann. Aber nichtsdestotrotz habt ihr die Möglichkeit, weil ihr so gute Leistungen für das Unternehmen erbracht habt, habt ihr die Möglichkeit, wenn es euch dort nicht gefällt, zu mir zurückzuwechseln. Was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, dass man so offen dann mit den Arbeitnehmern eben entsprechend spricht und umgeht. Und interessanterweise ein sehr großer Teil ist innerhalb der nächsten Monate auch wieder zurückgekommen. Also ein Großteil hat dann gesagt, okay, mehr Geld ist es anscheinend dann doch nicht, sondern eben der Umgang unter den Kollegen, die Zusammenarbeit mit den Kollegen und eben auch ja, die Kommunikation zwischen Management und den Leuten, die halt die Arbeit verrichten müssen, ne? Und das hat ihnen anscheinend bei der neuen Firma nicht so gefallen und deswegen sind sie dann zurückgewechselt zum alten Arbeitgeber. Und ich finde, das zeigt halt, wie nah er auch an den Leuten dran war. Also, dass er auf jeden Fall gezeigt hat, durch sein Verständnis für die Situation und was die Beweggründe sind, halt ja dann für die Leute so ein bisschen halt auch da zu sein und auch den Wert der Leute auch entsprechend zu schätzen. Und ich denke, das ist halt so eine große Motivation, die viel im Unternehmen auch ausmachen kann.
Also arbeitet ihr da aktiv an einer katholischen Arbeitsethik?
Sozusagen. Ja, es gibt tatsächlich 10 Unternehmergebote. Also die
Ah,
10
okay.
Gebote wurden für Unternehmer nochmal explizit umgeschrieben, beziehungsweise auf einen Unternehmer zugeschnitten, was das dann eben im Alltag bedeutet.
Absolut. Ich meine, das ist so, sagt ja auch mal viel Simon Sinek, wenn man dem verfolgt. Das ist der Typ, der Start Always with Why konzipiert hat, einer der ja, erfolgreichsten TED-Talks, glaube ich, die es gibt, mit einer der meisten Views und auch mit den Büchern, die er geschrieben hatte. Und er propagiert ja auch dieses ethische Miteinander im Berufsleben. Und da hat er eine Anekdote mal gebracht, die fand ich sehr, sehr cool. Und zwar, er meinte nur, weil etwas nicht verboten ist, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und dann hat er als Beispiel gesagt, wenn man seinem Partner fremd geht, dann ist das zwar nicht illegal, aber es ist falsch. Und genauso finde ich, sollten wir halt auch im Berufsleben halt mehr vorgehen. Also, das ist auch, was ich öfters beobachtet habe: Ellenbogenmentalität. Dass man nach vorne nett ist, aber dann versucht man das Gegenüber eigentlich doch abzuziehen. Und das finde ich total schrecklich. Also, ich finde, man sollte da wirklich in der Wirtschaft auch mehr christliche Ethik halt an den Tag legen und vertrauensvoll, ja, wie ein ehrbarer Kaufmann halt auch handeln und sich seinen Ruf dementsprechend aufbauen und nicht, wie so ein Taker alles nehmen, was man nicht bei 3 auf dem Baum hat, ne?
Ja, das ist halt ein sehr spannendes oder sehr, sehr schwieriges Themenfeld auch, ne? Weil viele Firmen eben davon leben, dass die Produkte oder Dienstleistungen halt eben gekauft werden. Und das liegt ja natürlich dann auch zum Teil auch an der Gesellschaft, wie eben die Mentalität ist, ne? Lege ich da halt auch Wert drauf, wie die Firma sich präsentiert, oder ist mir das halt auch einfach egal? Weil es halt einfach vielleicht das Produkt ist, was ich haben will, oder weil es vielleicht auch einfach das günstigste auf dem Markt ist und dann Arbeitsbedingungen, die dann dahinter stehen, mir dann vielleicht eher egal erscheinen. Und ich denke oder ich hoffe, dass Christen in unserer Gesellschaft und auch andere Menschen da mehr Wert drauf legen und halt eben sich genauer anschauen, ja, wo sie eben ihre Produkte beziehen, weil das natürlich dann eben die anderen ja auch irgendwie motiviert, ne? Also schwarze Schafe gibt es ja überall und die nutzen das ja auch grenzenlos aus, ne?
Ja, da gibt es auch ein Buch von Adam Grant. Da geht er auch drauf ein, indem er sagt, dass es eigentlich drei Arten von Leuten in der Wirtschaft halt gibt. Es gibt die Giver, das sind die Geber, die sind ganz unten meistens in der Karriere. Das sind meistens Leute, die viel geben, aber auch ausgenutzt werden von den anderen. Und dann gibt es die Matcher, das sind die Leute, die immer kalkulieren, vorgeben, also ich gebe demjenigen etwas, in der Kalkulation etwas zurückzukriegen. Die kommen relativ weiter. Und dann gibt es die Taker. Das sind diejenigen, die mit Ellenbogen sich nach oben kämpfen, nehmen, was sie kriegen. Ja, machiavellistisch praktisch vorgehen, wo das Ziel also alle Mittel heiligt. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Givern. Das sind die, die ganz oben sind. Das sind die, von denen man immer hört, diese inspirierenden CEOs, Leute, die halt andere Leute aufbauen, die ja den Mehrwert ja an seinen Mitarbeitern zum Beispiel oder auch an dem Firmenziel halt sehen und das halt hartnäckig verfolgen, auch wenn das manchmal ihm oder ihr in dem Moment überhaupt keine Vorteile bringt. Und da finde ich, sollte sich jeder mal fragen, wo will ich eigentlich sein? Will ich ein schlechter Giver sein? Will ich ein Matcher sein? Will ich ein Taker sein? Weil die Taker, die hören irgendwann auf, in der Hierarchie aufzusteigen, weil die sich so viele Feinde gemacht haben, dass die dann nicht mehr weiterkommen. Außer die haben ein eigenes Unternehmen, was die dann halt gründen. Aber dann fliegen die auch irgendwann auf die Schnauze. Also es ist wichtig, dass man halt ein High-Performer-Giver wird. Also dass man halt Leute aufbaut, dass man die mitnimmt, dass man zu seinem Wort steht.
Ja, nee, sehe ich genauso wie du. Also ist ein spannendes Modell, was du eben beschrieben hast. Also würde ich jetzt aus meiner kurzen Berufserfahrung und aus meinem kurzen Leben bisher auch so unterstützen.
Ja, das war übrigens Think Again, das Buch von Adam Grant, wo das ja drin steht. Das ist ein super Bestseller. Der ist Arbeitspsychologe aus Stanford und einer der größten Jungs da in dem Bereich. Also auch mit Millionen von Büchern, die er verkauft hat. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über die Rolle der Verbindung und dem UV sprechen. Der UV ist ja bekannt für seine Vielfalt und seine starken Werte. Was bedeutet die Mitgliedschaft im UV für dich persönlich?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Die Mitgliedschaft bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel im Unitas-Verband. Also ein Großteil meines Lebens ist tatsächlich momentan darauf ausgerichtet, was natürlich nicht zuletzt daran liegt, dass ich gerade noch aktiv bin bei der Unitas und auch Vorortspräsident, sondern für mich war so auch eines der Hauptbeweggründe, in die Unitas einzutreten, halt eben der katholische Glaube. Also wenn man eben aus der Diaspora kommt, in einem Bereich, wo ja man eher angefeindet wird, dass man katholisch ist, dass man eigentlich nur negative Erfahrungen damit macht, wo man sich immer erklären muss, wo man immer sagen muss, ja, warum stehst du zu diesen Werten? Die Institution Kirche begeht viele Fehler und man muss sie irgendwie auch irgendwo ausbaden durch die ganzen entsprechenden Anfeindungen und blöden Kommentare. Und für mich war die Unitas dann ja eine zweite Heimat meines katholischen Glaubens, die erste in meiner Kirchengemeinde, wo ich herstamme, aus Berlin-Lichtenrade, und eben dann die zweite Heimat, die sich für mich aufgetan hat im katholischen Glauben, in der Unitas, ne? Also das erste Prinzip, die Virtus, Tugendhaftigkeit aus dem Lateinischen, also eben ein tugendhaftes Leben im Glauben zu führen, seinen Mann in Kirche und Staat zu stehen. Und das fand ich halt ganz besonders wichtig, als ich bei der Unitas beigetreten bin, dass ich da erstmals die Möglichkeit hatte und die Erfahrung gemacht habe, dass es nicht schlimm ist, katholisch zu sein, sondern ganz viel Spaß machen kann. Und dass man sich da auch auf einem sehr hohen Niveau auch darüber ausgetauscht hat. Ne? Dass es halt eben nicht nur darum ging, dass die Institution Fehler macht. Ja klar, das tut sie und das ist auch schlimm, das ist auch gravierend.
Da kann ich kurz mal reingehen. Und zwar, da gibt es einen YouTuber, der heißt Brian Holdsworth. Der ist Kanadier und ist konvertierter Katholik. Also er ist bewusst katholisch im Erwachsenenalter geworden. Und der spricht genau diese Themen an, die du halt ansprichst. Also das, wie es ist, was katholisch sein wirklich bedeutet. Also meistens wissen ja, ich bin evangelisch. Aber was katholisch sein halt bedeutet. Und halt auch diesen Punkt mit der Institution, dass die Kirche an sich, auch die katholische, nicht schlecht ist. Das sind einzelne Individuen, die halt ja Fehler begehen, sich falsch verhalten, aber das ist ja nicht mit der heiligen Mutterkirche gleichzusetzen, oder?
Ja, das ist halt ein sehr schwieriges Thema, ne? Weil wenn man sich jetzt darum streitet, was so der Kernpunkt ist, und ich glaube, die Glaubenssätze, die formuliert sind, und wenn man sich nahe daran versucht, an dem Evangelium zu halten und eben nahe versucht, an der Auslegung des Evangeliums zu bleiben, dass man dann eben ein glückliches Leben auf jeden Fall führen kann in einer funktionierenden Gesellschaft und auch Gemeinschaft, und dass das auch das ist, was ich möchte, und das ist auch das, wonach ich strebe, eben die christliche Nächstenliebe zu leben, was unglaublich schwer fällt. Aber sich da halt entsprechend zu orientieren und was dann eben die Institution angeht, das ist natürlich dann immer ein sehr schwieriges Thema. Da bin ich tatsächlich auch tief genug drin, um da meine Expertisen irgendwie mitzuteilen, aber ich habe versucht, das für mich eher zu trennen, also zu akzeptieren, dass die Institution, weil es halt auch eben Menschen sind, dass die fehlerbehaftet ist, aber dass es auch sehr schwierig ist, dass es halt strukturell auch bedingt ist, und das finde ich sehr schade, dass die Strukturen immer noch nicht ordentlich aufgearbeitet werden. Also, dass man sich nicht darüber im Klaren wird, dass es auch einfach an der Struktur liegt, dass Leute das ausnutzen. Ne? Also, ich meine, ein Großteil der Menschen, die für die Kirche arbeiten, das sind alles liebe, nette Christen, und die sehr überzeugt von ihrem Glauben sind. Und dann tauchen halt immer wieder die altberühmten schwarzen Schafe oder
die Taker.
Sozusagen, ja, so könnte man es auch formulieren. Oder was ich noch viel schlimmer fand, ich glaube, eine Formulierung war mal die Brüder im Nebel. Das fand ich total schlimm, dass sie so bezeichnet worden sind. Oder dass es diese Bezeichnung so gibt, um es viel, viel eher zu sagen. Und das sind halt diejenigen, die halt einfach das Vertrauen in den Glaubensweg halt einfach zerstören. Und wir sozusagen gar nicht mehr im Mittelpunkt der Gesellschaft sind als Katholiken in großen Teilen Deutschlands und in einigen Teilen der Welt, sondern eher auch an den Rand stehen. Und das finde ich halt sehr schade, weil dann dadurch auch viele Möglichkeiten genommen werden, aber man eben die Chance leider auch irgendwie verpasst, diesen Moment auch irgendwie zu nutzen. Ne, also Jesus sagt ja selbst, stellt euch an den Rand auch der Gesellschaft und helft dort denjenigen, die es am meisten bedürfen. Mhm. Und das fehlt irgendwie so ein bisschen. Also das nehme ich noch nicht so ganz wahr. Und das finde ich aber ganz schade, weil ich bin auf jeden Fall sehr, sehr davon überzeugt, was einem eben der katholische Glaube eben vermitteln soll, was er einem geben soll, weil er gibt einem unglaublich viel Kraft und Halt. Ganz besonders kann ich davon berichten, ich hatte mal eine Zeit in Berlin, die sehr stressig war, weil Studium, Arbeit und dann in der Verbindung auch einige Probleme aufgetreten waren und es dann einfach sehr, sehr stressig geworden ist. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, wenn ich in die Sonntagsmesse gehe, mich einfach beruhige, zur Ruhe komme, auf das Gebet vertraue und eben die Eucharistie feiere, dass das so einen inneren Ruhepuls ausgelöst hat. Und ich dann deutlich gestärkter wieder da rausgegangen bin und dann wieder neue Kraft gefunden habe und gesammelt hatte und damit dann eben dann auch wieder gut in die Arbeit starten konnte und daraus eben dann auch meine Kraft geschöpft habe. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, sondern viel, viel häufiger. Und das auch eben nicht nur in der Sonntagsmesse, sondern eben auch im Gespräch mit den Bundesbrüdern, an den Virtusabenden, die wir bei uns in Berlin haben. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, das ist so, deswegen bin ich Unitarier, weil mich das genauso überzeugt, wie wir das tun. Und das macht mir auch richtig Spaß und das möchte ich anderen vorleben und da möchte ich anderen auch ein Vorbild sein, das eben zu vermitteln und den Leuten zu zeigen, hey, das ist richtig cool, was wir hier machen. Wir haben eine richtig tolle Gemeinschaft. Wir haben coole Prinzipien, die eben nur keine Worthülsen oder so sind, sondern wir leben das auch. Und das war für mich halt als Christ aus der Diaspora mit einer der Beweggründe zur Unitas zu gehen.
Aber wie würdest du denn jemanden, der den UV nicht kennt, den Verband und seine Besonderheiten erklären?
Besonderheit ist auf jeden Fall, dass wir ein Einheitsverband sind im Vergleich zu den anderen Verbindungsformen, die so existieren. Einheitsverband bedeutet halt in dem Kontext, dass wir uns nicht nur als Unitas vor Ort begreifen, also ich bin nicht nur Unitarier Berlin, sondern, also nicht nur die Leute von der Unitas Berlin sind meine Bundesbrüder, sondern eben die Leute aus der Unitas Roberto Carada zu Heidelberg oder Unitas Freiburg, das sind eben auch meine Bundesbrüder oder eben die Mädels von der Unitas Elisabetta Thuringia zu Marburg, dass das eben die Bundesschwestern sind. Also, dass wir da deutschlandweit doch ein sehr einheitliches Netzwerk auch eben entsprechend haben. Und zum Beispiel eben auch der Studienortswechsel dadurch deutlich leichter fällt, weil du halt eben dann keine neuen Aufnahmerituale oder Prüfungen ablegen musst, sondern du bist Unitarier, du hast das unitarische Handwerkszeug bei dir kennengelernt und das kannst du halt in jeder Verbindung sozusagen anwenden und wirst auch direkt dort aufgenommen. Was mir auch sehr zugute kam. Also ich habe ja 2018 mein Abitur abgelegt und wollte dann Jura studieren und ich habe tatsächlich gar nicht den Weg gewählt, mich erst bei den Unis zu bewerben, sondern habe tatsächlich erst dort angefragt, wo denn noch Plätze ADH frei sind für nächstes Semester und habe mich dann bei den Unis beworben, wo auch Plätze ADH frei waren.
Das ist das Mindset, wo man Vorortspräsident wird.
Genau, sozusagen. Und dann hatten wir einen geistlichen Beirat vom Verband, den Bundesbruder Stefan Lingen. Und der war dann in Berlin zu einem Virtusabend und der hat mich dann mal eingeladen. Damals war ich eben noch Fuchs, noch kurz vor meinem Abitur. Mhm. Und hat er gesagt, komm doch mal mit zum Regionaltreffen Süd, mit nach Bayern und besuch mich doch da und die Bundesbrüder. Und dann direkt auf diesem Regionaltreffen wurde direkt gesagt, ja, also wenn du in München Platz kriegst in der Uni, sag Bescheid, wir haben ein Zimmer für dich frei. Und wäre ich da nicht hingefahren, dann hätte ich dieses Angebot wahrscheinlich in der Form gar nicht gekriegt. Und das war dann auch der Grund, als ich dann die Zusage für München bekommen habe, dann eben nach München direkt zu Unitas zu gehen. Und da hatte ich dann auch direkt ein Zimmer auf dem Haus. Und das finde ich halt bei uns sehr, sehr gut, dass das so funktioniert. Also dass dieses Einheitsverbandsthema doch recht stark ist. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, der uns wirklich auszeichnet. Ne? Ja, die anderen Punkte sind natürlich unser katholischer Glaube, die Virtus. Dass wir die halt entsprechend so leben, wie wir es tun. Und da haben wir, glaube ich, ein sehr großes Angebot für jeden, der halt eben sich als katholisch begreift, der katholisch ist. Da können wir auf jeden Fall sehr, sehr viel bieten. Und ja gut, die anderen Sachen, ne, Scientia, unser zweites Prinzip, wissenschaftliches Studium, das steht bei uns natürlich schon sehr stark im Fokus. Wir halten regelmäßig wissenschaftliche Sitzungen ab, wo wir uns eben dann mit einem ausgewählten Thema beschäftigen, wo wir auch sehr viel Wert darauf legen, dass es bei der ersten wissenschaftlichen Sitzung muss es auf jeden Fall fachfremd sein. Also wenn ich eben junger Fuchs bin und dann, keine Ahnung, meine erste Jura-Vorlesung habe und dann eine wissenschaftliche Sitzung halten soll, dass das natürlich eben dann keine Vorlesung des Jura-Profs sozusagen ist, die ich wiedergebe, sondern man soll sich schon mit einem ausgewählten Thema dann auch entsprechend beschäftigen. Also beispielsweise habe ich in München, ich habe bei Jura studiert eine kurze Zeit lang. Meine wissenschaftliche Sitzung war damals zum Thema, lassen sich aus den Einsetzungsworten Hinweise auf die Praxis des Herrenmahls der korinthischen Gemeinde anhand des 11. Kapitels Vers 17 bis 34
ist ja sehr theologisch.
Ableiten, genau. Und das war sehr theologisch und hat mir doch echt Mühe gegeben, weil ich dafür extra zu meiner Schwester nach St. Georgen gefahren bin und dort in der Bibliothek dann auch mir ein paar Bücher durchgelesen habe. Und ich glaube, es war der damalige Dekan, mit dem ich dann auch den altgriechischen Text zusammen noch übersetzt habe. Und das war dann halt eben meine wissenschaftliche Sitzung, die ich da präsentiert habe. Also sehr, sehr theologisch. Ich bin da auch auf dem Fachgebiet natürlich nicht so bewandert wie andere. Aber mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß bereitet, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das, finde ich, ist bei uns auch eben dieser Kern, dass es was Fachfremdes auch mal sein muss, über den Tellerrand hinaus zu gucken des eigenen Studiums und da eben dann die Vernetzungen zu anderen Themengebieten zu kriegen.
Ja, definitiv. Ja, spannend. Also sehr, sehr hoher Anspruch, wie man hört.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass es auch, also ich denke, dass die anderen Verbindungen auch sehr hohe Ansprüche an sich haben und auch in Bereichen natürlich auch stellen und das, sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Und aber ich würde sagen, das sind schon so die beiden Schrauben, wo ich sagen würde, das macht den Unitas Fiblant vielleicht nochmal spezieller als bei anderen Verbindungen.
Ja, aber ich meine, wir leben halt heute auch in einer Zeit, in der viele Studierende sich gegen feste Bindungen halt auch entscheiden. Was mir so auffällt, ist halt so diese Generation nach TikTok, die Probleme mit Partnerschaften haben, weil sie immer denken, es kann doch jemand Besseres um die Ecke kommen und dann wundern sie sich von vereinsamen und dann Probleme entwickeln. Wie siehst du denn die Zukunft von Verbindungen im Allgemeinen und speziell des UVs, auch dahingehend, dass sie ja jungen Menschen halt so eine Bindung bieten?
Ich denke, dass das in der Gesellschaft und in der Geschichte, kann man das glaube ich auch sehen, immer so ein gewisses Auf und Ab ist der Verbindungen. Dass es einfach Zeiten gibt, in denen das ja, dass man sich binden möchte, eher fremd scheint. Ich hoffe aber darauf, dass es da so ein kleines Einlenken gibt, dass die Menschen, die halt eben doch Halt brauchen und nicht nur frei vor sich hinleben können, weil das ist auf jeden Fall das, was mir immer wieder Kraft gibt, der Halt am katholischen Glauben und der Halt an der Unitas in meiner Verbindung. Und ich denke, dass das, wie gesagt, über die Geschichte sich auch mal wieder ausgleichen wird, dass es da auch wieder Phasen geben wird, wo Verbindungen vielleicht wieder doch attraktiver werden, wo man sich doch dann, ja, das erkennt. Bei uns Katholiken ist das natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger oder als katholische Verbindung als bei anderen, weil wir ja doch sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Mitglieder halt eben katholisch sind. Und ja, die Glaubensgemeinschaft schrumpft halt in Deutschland momentan kontinuierlich. Das heißt, unser Keilpotenzial wird auch geringer. Aber auch da wäre ich eher der Meinung, dass Qualität und Quantität ja sich da so ein bisschen, also wichtig ist, dass die Qualität der Leute halt auch eben stimmt, dass die Gemeinschaft gut ist. Und ich denke, da werden genügend Leute auf jeden Fall übrig bleiben, mit denen man da zusammenarbeiten kann und die man eben von der Verbindung überzeugen kann. Natürlich in alle Heilmittel, wie man ganz viele Jungfüchse ins Haus spült, habe ich auch noch nicht gefunden, sonst hätte ich schon angewandt und in guter BWL-Manier an alle verkauft. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass das in Zukunft auch wieder aufleben wird.
Ja, also ich meine, das ist ja ein trauriger Trend. Zensus zeigt ja, dass mittlerweile in Deutschland unter 50% der Menschen nur noch Christen sind. 2022 war es ja so, dass weniger als 22 Millionen Katholiken es noch in Deutschland gab und weniger als 20 Millionen Protestanten. Und da ist natürlich auch die Frage, zum Beispiel, wenn die christliche Gemeinschaft kleiner wird, ob die Leute halt stärker auch an den Glauben aber gebunden sind, weil sie sich ja bewusst also auch gegen den Zeitgeist ja auch entscheiden, dass sie diesen Glauben leben wollen. Vielleicht, also Ich denke mal, vielleicht hat das gar keine so großen Auswirkungen. Also wie du ja meintest, Qualität vor Quantität, dass wir da ja trotzdem in eine positive Zukunft halt schauen können.
Ja, also nicht falsch verstehen, ich wünsche mir natürlich auch gerne eine Aktivitas mit 30, 40 Aktiven. Das hatte ich bis jetzt noch nicht, war eher in kleineren Vereinen wie Berlin und München aktiv, wo wir dann immer so um die 10 bis 15 Leute waren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz entscheidet halt eben die Qualität eben dann auch das Gemeinschaftsleben, ne? Also das Gemeinschaftsgefühl ist dadurch auch stark geprägt, wenn du Leute hast, die sich eben mit dem Glauben identifizieren und das auch eben in der Verbindung auch ausleben möchten, ist das für die Gemeinschaft deutlich sinnstiftender als halt Leute, die, keine Ahnung, nur zum Tresenabend aufs Haus kommen und dann nie gesehen werden. Das hilft einem ja dann entsprechend auch nicht. Das ist halt schon der wichtige Punkt. Und wie gesagt, ich glaube, dass das Keilpotenzial trotzdem noch da bleibt. Wir vielleicht etwas verstärkter eben danach suchen müssen und auf uns aufmerksam machen müssen. Wir schweben da ja schon immer so ein bisschen unter dem Radar. Also ich habe jetzt wenige Verbindungen erlebt, die wirklich sehr progressiv für sich Werbung machen, außer durch negative Schlagzeilen. Und das wäre vielleicht ein Themengebiet, wo man sich als Verbindung auch mal überlegen müsste, wie sehr man dann noch sozusagen im Schatten der schwarzen Schafe vielleicht bleiben möchte.
Und das ist ein gutes Thema, also was du da ansprichst. Also wir arbeiten gerade hier auch in unserem Corporate Talk Team an einer Workshop-Reihe, weil in meinem Bund haben wir ja Social Media Kein gemacht und wir versuchen ja eine positive Werbeoberfläche zu bauen, Leute in den Bund reinzuholen, weil wir haben halt nochmal als Burschenschaft irgendwo die Barriere für nicht Korporierte, die sich damit auch nicht auskennen, halt die Begrifflichkeit Burschenschaft, was halt oft echt ein Datekiller ist bei Leuten, wenn man die halt keilt, auch wenn man, sagen wir mal, ein liberaler Burschenschaft halt ist. Und da arbeiten wir jetzt halt auch an einem Konzept, dass man halt auch Bünden vielleicht mal zeigen kann, so machst du das, so gehst du dir die Target-Personas auswählen, welche Ziele verfolgst du, welche Art von Leuten willst du in deinem Bund überhaupt haben und wie kriegt man die? Und da versuchen wir ja jetzt gerade unser Bestes.
Ja, wie das halt so ist, ne? Momentan arbeitet man noch so eher mit dem Zufallsprinzip nach dem Motto, wer sich aufs Zimmer bewirbt. Und das ist in den westdeutschen Städten, zumindest für die katholischen Vereine, wahrscheinlich noch deutlich leichter als bei uns in den Städten, wo man in der Diaspora ist, wo halt eben die Zimmerbewerbungen zwar grundsätzlich da sind, aber halt eben männliche, katholische, die Katholiken, die studieren wollen. Das ist dann eher so die Rarität, die entsprechend abzugreifen.
Und im Rheinland ist das was anderes.
Richtig, genau. Der wird auch noch deutlich mehr vermittelt. Also das ist zumindest mir aufgefallen, dass auch in anderen Verbindungen deutlich mehr vermittelt wird. Also dass man eben als Altherrensohn dann eben entsprechend angesprochen wird oder dass die Priester auch ein bisschen mehr Werbung auch bei ihren Ministrantengruppen machen nach dem Motto, hey, du fängst ja an zu studieren, guck doch mal, wenn du ein Zimmer brauchst, bei der und der Verbindung vorbei. Schau dir das doch einfach mal an. Und das ist das, was, glaube ich, das Berlin momentan noch so ein bisschen fehlt. Also das sehe ich bei uns noch nicht so viel. Da würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr auftaucht. Aber wir müssen halt, wie gesagt, generell schauen, glaube ich, für die Zukunft wird das ein wegweisendes Projekt, glaube ich, werden, wie man wirklich aktiv die Leute dann auch sucht und auf sich aufmerksam macht, und zwar eben durch positive Schlagzeilen und eben nicht durch negative Schlagzeilen.
Absolut. Und das Ganze zeigen, dass es cool ist, in der Verbindung zu sein, was Normales ist und nicht irgendwie was Außergewöhnliches ist, wo man sich irgendwie in einer Sekte verirrt hat und das Umfeld denkt, was ist jetzt mit dem los, sondern dass sie sagen, ah cool, ist aktiv geworden.
Ja, eben. Also ich meine, man sieht es ja auch in der Geschichte der Verbindungen, ne? Wie lange die auch schon aktiv sind und wie lange es uns gibt. Also das Konzept scheint ja grundsätzlich nicht schlecht zu sein, sonst würde es uns so lange nicht geben. Ne? Also Kritik gibt es ja immer in jedem System in irgendwelcher Form, und da muss man auch immer schauen, dass man auch immer auf den aktuellen Stand auch irgendwo bleibt. Ne? Aber eben den Kern, den man hat, den darf man halt eben nicht verraten, und das sind bei uns eben die Prinzipien Virtus Quentia Amicitia. Und solange wir an diesen drei Prinzipien festhalten, sehe ich da auch immer eine positive Zukunft für die Unitas.
Absolut. Dann lass uns mal ein bisschen über das Amt als Vorortspräsidenten von dir sprechen. Als Vorortspräsident des UVs trägst du ja eine besondere Verantwortung. Was hat dich denn dazu motiviert, dieses Amt zu übernehmen, und was waren denn bisher die größten Herausforderungen?
Ja, also wie du es ja vorhin schon gesagt hast, ich habe damals zuerst nach freien Zimmern ADH gesucht und mich dann erst bei den Unis beworben. Ich glaube, das könnte man so als Grundmotivation schon irgendwie verstehen. ich war halt schon von Anfang an immer sehr stark überzeugt von den Prinzipien und habe auch versucht, mein Leben auch irgendwie in der Art und Weise zu gestalten. Und ja, habe natürlich auch die Untersumme als Möglichkeit gesehen, mich beruflich dann entsprechend auch weiterzubilden und mir da die Möglichkeiten zu suchen, meine Soft Skills zu erweitern. Und habe halt eben ja auch viele Themen gesehen dann im Verband, weil man ja dann auch viel unterwegs war bei anderen und beim aktiven Tag und Generalversammlung, was wir nicht alles an Verbandsveranstaltungen haben, dass es dann doch immer wieder so Themen gibt, über die die Aktiven sehr viel sprechen und auch diskutieren. Und dass dann manche Themen einfach vielleicht auch nicht weitergetragen werden in den Vorstand zum Beispiel. Oder halt auch gar nicht die Leute so unbedingt bereit waren, dann auch was zu tun, also was anzupacken. Und ich bin dann doch eher so der Kandidat, wenn ich so Probleme sehe, dann möchte ich die auch irgendwie lösen. Und dann möchte ich da auch irgendwie auch dranbleiben, bis sie dann auch entsprechend gelöst sind. Und ich glaube, das war so ein bisschen meine Motivation dann, das Amt anzustreben, ne? Also halt einerseits die ganzen Lerneffekte zu erzielen, also in Vorstandssitzungen eben mal zu leiten, in Arbeitsgemeinschaften zusammenzusitzen und sich was zu erarbeiten und auch die eben entsprechend zu führen. Das einerseits und andererseits eben halt die Themen, die halt aktuell bei den Aktiven immer wieder aufkommen, dann auch eben entsprechend anzusprechen und auch umsetzen zu wollen, ne? Nicht alles gelingt. Man hat viele Ziele, die wir uns auch gesetzt haben. Wir wissen auch davon, dass wir nicht alles erreichen werden. Aber wir wollen zu vielen Dingen eben einen Anstoß geben, dass das Ganze ins Rollen kommt, ne? Also beispielsweise sind halt eben die Arbeitsgemeinschaften, die wir als vor Ort jetzt ins Rollen gebracht haben, einmal das Thema Lex Cirivisiae, also unser Kneipkommand, unsere Tradition. Da gibt es aktuell deutlich ja, andere Traditionen, die gelebt werden, wie sie aktuell in diesem Büchlein drinstehen. Und da wollen wir das Ganze auf den aktuellen Stand eben heben, was gerade die Traditionen im Unitas-Verband eben sind. Die möchten wir da zusammentragen und wieder was Neues aufsetzen. Und andererseits das etwas größere Projekt und wahrscheinlich auch längerfristigere Projekt ist eben die Fuchsenfibel. Das ist bei uns das Standardwerk, was jede Verbindung eigentlich bei sich hat und jedem Fuchs auch immer feierlich zur Rezipierung überreicht wird, weil das ist sozusagen ja, eine Enzyklopädie sozusagen unseres Verbindungswissens und was eben die Unitas so auszeichnet, was sie besonders macht. Und auch da gilt es, wieder das auf den aktuellen Stand zu heben, ne? Und auch zu überlegen, welches Modell man da entsprechend fahren möchte. Weil Fließtexte sind jetzt nicht unbedingt für jeden das richtige Mittel, um den Inhalt zu vermitteln.
Gibt halt unterschiedliche
Und
Lerntypen, ne? Also.
genau, und da wollen wir uns, haben wir uns in der Arbeitsgemeinschaft auch schon getroffen und auch schon darüber diskutiert. Und eine Form wird vermutlich auch dahingehend sein, dass das Wissen etwas anzupassen, einfach in der Art und Weise, wie es vermittelt wird. Und da werden wir jetzt uns umschauen, wer uns eben dabei unter die Arme greift und hilft. Und ich denke, dass das ein richtig gutes Projekt wird, dass wir da eben die Fuchsenfibel entsprechend überarbeiten.
Da sitzen wir bei uns im Bund auch gerade dran. Also da fangen wir auch gerade erste Konzepte an zu basteln, weil wir wollen halt den Fuchsmajor so ein bisschen ja, ersetzbar machen. Also nicht dahingehend, dass das Amt abgeschafft wird, sondern halt, dass man eine Lernoberfläche halt hat, wo wir nachvollziehen können, welche Lerneinheiten der Fuchs schon gelernt hat und wann er bereit ist für die Burschenprüfung. Und mit den modernen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab, sind die Möglichkeiten einfach vielfältig. Ich gebe mal ein Beispiel. Satzung lernen ist ja auch so ein Thema. Ne? Die Leute, die jungen Füchse denken jetzt, wenn sie die Satzung vorgelegt bekommen, die müssen die jetzt auswendig lernen und wissen, was in Paragraph 11 Satz 3 drin steht. Das ist sofort rausschießen. Sondern es eher darum geht, sie zu verstehen und zu wissen, wo man nachgucken kann und wie sie funktioniert im großen Ganzen. Und da sind wir jetzt irgendwann auf den Trichter gekommen, man kann ja ChatGPT nehmen, dann kopiert man die Satzung da rein und dann sagt man ChatGPT, erstell mir bitte mal 8 Fälle, um diese Satzung zu lernen, auf Juraniveau oder Jurastudiumniveau. Dann geht das dann hin und schreibt die 8 Fälle und die sind richtig gut teilweise. Das waren Sachen wie, zwei Burschen haben ziemlich groß Streit, das Ganze eskaliert. Welchen Weg kann man dort gehen? Also wirklich von der Streitschlichtung, von einem Mediator, vom Bierjungen bis hin zum Ehrengericht halt oder Schiedsgericht, je nachdem, wie man das macht. Oder ein verdienter alter Herr will austreten, er möchte aber keinen Unmut im Bund hinterlassen. Wie kann man diesen Weg gestalten? Also Oder wie holst du dir die, also wie berufst du die, also ein Bundeskonvent ein, welche Sachen sind dort drin, wie kannst du einen Außerordentlichen einberufen, ist das begründet? Und das war echt krass, was ChatGPT da halt rausgeworfen hat. Und der Lerneffekt ist damit halt auch groß, weil es halt auch praktischer ist und man halt auch ein projektorientiertes Lernen dann auch dadurch halt auch hat.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ne? Also das eine ist natürlich das Wissen, was man irgendwie hat und was auch neu dazugekommen ist, einerseits zu verwerten und dass das nicht verloren geht und auch beibehalten wird. Und andererseits aber auch eher den Fokus darauf zu setzen, okay, was sind vielleicht die didaktischen Mittel, die wir jetzt haben, um das Gewissen anschaulicher und besser auch irgendwie zu transportieren. Weil es ist natürlich schön, wenn ich einerseits ein Werk habe, wo alles drinsteht, ja, wo man alles nachlesen kann, das ist auch wichtig. Aber andererseits, und das ist eigentlich der viel wichtigere Part, ist, dass die Füchse das verstehen, was da drinsteht und bereit sind, eben danach zu leben. Also nach den Prinzipien zu leben, nach unserem Wahlspruch zu leben. Und das halt eben den Leuten beizubringen, das ist ja der viel, viel relevantere Part. Und da muss man natürlich schauen, wie man das entsprechend umgesetzt kriegt. Und das wird auch die Herausforderung unserer Arbeitsgemeinschaft sein. Wir werden vermutlich nicht alles schaffen und wir werden wahrscheinlich auch nicht das alles schaffen, was man sich so erhofft. Das wird auch einfach so sein. Man kann es ja nicht immer jedem recht machen. Aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung gehen werden und hoffe, dass das natürlich dann im Verband auch entsprechend akzeptiert wird. Ne? Und
das wird noch schon.
Was du eben noch angesprochen hast, Thema Fuchsmajor. Er war auch in verschiedenen Verbindungen, wie gesagt, unterwegs und da ist natürlich die Qualität halt eben auch der Fuchsenstunden auch immer so ein bisschen schwierig gewesen. Einerseits war ich auch mal in einer Fuchsenstunde, da mussten die wirklich Absatz für Absatz dann lesen, wo ich dann auch gesagt habe, ist das jetzt wirklich sinnvoll und besser wäre es doch irgendwie darüber zu sprechen und zu diskutieren, als das einfach nur stumpf vorzulesen. Und da ist natürlich dann sehr viel Nachholbedarf, ne? Dass die Qualität der Fuchsenstunden auf so einem Niveau ist, dass wir uns für die Zukunft sicher sein können, dass da gute Unitarierinnen und Unitarier herbei rumkommen. Weil das habe ich in meinem Verein immer gesagt, die wichtigste Charge ist für mich gar nicht der Senior, sondern eher der Fuchsmajor. Weil einen schlechten Senior, den fängt eine gute Altherrenschaft gut auf. Ne? Also Veranstaltungen vorbereiten ist jetzt nicht das große Problem. Essen und Getränke besorgen, das hat jeder schon mal irgendwie gemacht. Aber schwieriger ist eben mit jungen Menschen umzugehen, sie in ihrem Studienweg auch zu begleiten und da ja so eine Begleitung eben hinzukriegen und halt eben die Inhalte und die Überzeugung, die man hat, zu vermitteln. Ne? Und das geht halt eben nicht nur durch stumpfes Bier trinken am Tresen, sondern da muss man auch ein bisschen was leisten.
Das geht auch.
Das geht auch. Also ist auch eine Methode, könnte ein didaktisches Mittel sein, aber ich glaube nicht nur, würde ich so in den Raum stellen.
Aber willst du mal kurz erstmal auch mal den UV vorstellen, also wie der aufgebaut ist, welche Organe gibt es, wie interagieren die Bünde, gibt es eigene Bereiche, die nur für die Altherrenschaft gedacht sind, nur Bereiche, die für die Aktivitas bedacht sind, gibt es auch einen Verbandspräsidenten, wie ist der UV aufgebaut?
Der Aufbau gliedert sich eigentlich so, wir haben wie alle aktiven Vereine und entsprechend zugehörige Altherrenvereine, bei denen Damen dann eben aktiven Vereine und dann auch die hohen Damenvereine. Und Organe sind eigentlich sozusagen nur die Generalversammlung, wo wir alle zusammenkommen und eben gemeinsam tagen, über aktuelle Themen sprechen, die Resolutionen verabschieden, sowas in der Art, also sozusagen die Mitgliederversammlung. Und weiteres Organ ist dann eben noch der Vorort. Und der Vorort, der setzt sich eben zusammen aus dem Vorortsausschuss mit dem Vorortspräsidenten, zwei Vorortschriftführern, zwei alten Herren und einem geistlichen Beirat des Vorortsausschusses. Und da hatten wir jetzt vor kurzem eine Satzungsänderung. Vorher konnte immer nur ein Verein den Vorort stellen. Mittlerweile kann man sich für den Vorortsausschuss aber eines weiteren Bundes sozusagen bedienen und dann da eine Zusammensetzung stattfinden lassen. Aktuell machen wir das als Unitas Berlin und Unitas Ostfalia zu Erfurt. Da sind wir jetzt vier Leute in dem Team und einer kommt, wie gesagt, dann von der Unitas aus Erfurt und wir machen sozusagen so die Hauptarbeit im Vorortsausschuss und die alten Herren beraten dann eigentlich nur. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, das dritte Organ fällt mir leider gar nicht ein, da habe ich in der Fuchsenstunde nicht gut genug aufgepasst. Es gibt aber drei Organe und wie gesagt, dann gibt es halt eben noch den Vorstand und in dem Vorstand sitzt der Vorortspräsident drin. Der Altvorortspräsident Dann die Hohe Damenbundsvorsitzende und der Altherrenbundsvorsitzende. Und dann haben wir noch einen Verbandsgeschäftsführer und zwei Stellvertreter. Und der geistliche Beirat des Unitas-Verbandes, der sitzt eben auch noch drin. Und mit beratender Stimme sitzt der wissenschaftliche Beirat noch im Vorstand. Also wir haben einen recht großen Vorstand. Dazu kommen noch 4 Aktive, die auf der Generalversammlung gewählt werden. Die müssen kein Amt innehaben. Das war früher so, dass sie eben ein Verbandsamt innehaben müssten. Das haben wir jetzt auf der letzten Generalversammlung abgeschafft, um eben auch den Leuten Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, ihr wollt euch einfach nur im Vorstand engagieren und in den Arbeitsgemeinschaften mitwirken und müsst dann halt eben nicht noch andere Verbandsämter wahrnehmen, sondern könnt in eurer Verbindung eben noch eine Charge übernehmen, weil das dann zeitlich auch gut machbar ist.
Habe ich aber direkt mal eine Frage, wie autonom sind denn die Einzelverbindungen bei euch? Also ist es so, dass der Unitas, das ist der Verband, also sagen wir mal die Bundes- bzw. Generalversammlung oder der Zentralrat oder der Vorstand in die Satzungen der einzelnen Bünde mit eingreifen kann oder ist das alles relativ frei?
Nein, die Satzungen der aktiven Vereine und Altherren- und Hohen Damenvereine, die sind alle gleich. Also wir haben eine normal aktiven Vereinssatzung, heißt die bei uns, und dann nochmal eine Arbeitssatzung für eben Studenten- und Studentinnenvereine, jeweils nochmal aufgegliedert für Damen und für Herren. Die sind aber identisch, da ist nur das Wording anders. Und das ist sozusagen vorgegeben vom Unitas-Verband. Und zusätzlich zu diesen Regelungen dürfen die Vereine noch Blaubuchbeschlüsse festhalten. Die dürfen natürlich aber nicht gegen die Satzung sich stellen. Also Beispiel, die zum Beispiel auch drinstehen, ist, dass in der normal aktiven Vereinssatzung steht zum Beispiel auch drin, dass die Beschlüsse eben entsprechend bindend sind und dass der Konvent auch Beiträge festlegen kann, die Mitglieder zu zahlen haben. Die Höhe regelt aber natürlich der entsprechende Konvent. So, also sowas zum Beispiel, ne? Oder Blaubuchbeschlüsse können auch derart sein nach dem Motto, wie wollen wir chargieren oder sowas, ne? Was sind wichtige Sachen für uns, die festgehalten werden müssen, damit die zukünftige Generation eben nicht mehr nicht nochmal diskutieren müssen oder so, ne? Also in Berlin haben wir zum Beispiel die Burschenprüfung jetzt nicht per Blaubuchbeschluss festgehalten, aber doch nochmal einen Konventsbeschluss gemacht. Wir haben jetzt eine aufgesetzt, die wollen wir auch als Qualitätsstandard so beibehalten. Und da sollen eben die zukünftigen auch diese auch bitte verwenden als Prüfungsform. Ne? Also natürlich wird man da in Zukunft auch nochmal was dran ändern wollen. Das ist auch völlig richtig so. Aber nichtsdestotrotz soll die halt bestehen bleiben und das geht so in diese Richtung, was man zusätzlich beschließen darf.
Ja, spannend. Ich glaube, da kann man so jetzt mal auch den UV als Nicht-UVer kennenlernen.
Genau.
Hast du denn auch so viel Bürokratie? Also Sachen, die dir ein bisschen so den Spaß verderben, aber gibt es auch Sachen, die dir besonders Spaß machen? Jetzt zum Beispiel, wie du das ja mit dem Fuchs- und Fiebel-Projekt ja beschrieben hast.
Bürokratische Sachen haben wir tatsächlich im Vorortsausschuss nicht so viel mit zu tun, weil wir haben eine sehr, sehr gute Verbandsgeschäftsstelle. Da wird uns sehr, sehr viel Arbeit abgenommen, was halt eben das ganze Bürokratische angeht. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass wir da die Frau Kellermann haben. Die macht einen richtig guten Job. Da haben wir eigentlich gar nicht so viel mit zu tun. Und die hilft dann immer. Also wenn man Informationen haben will, kann man eben hinschreiben. Und dann bekommt man dann mal recht zügig eine Antwort, die auch immer recht gut ist. Und vieles übernimmt auch eben der Verbandsgeschäftsführer eben an Tätigkeiten, die den Verband betreffen. Also eben dann Thema Generalversammlung und alles, was mit dazu gehört. Oder wir haben ja auch eine Stiftung, das 150 Plus, da macht er auch zum Beispiel sehr, sehr viel, weil er aus dem Bankenwesen kommt und sich dann entsprechend besser auskennt als andere. Also das ist schon recht gut aufgeteilt alles. Und der Verband hat ja auch viele zum Beispiel auch ein soziales Projekt in Tansania, wenn ich mich nicht täusche, wo wir eben eine Schule mit unterstützt haben und noch andere Sachen spendiert haben da. Da kümmert sich dann Beispiel auch der eine stellvertretende Verbandsgeschäftsführer sehr stark darum, dass das Projekt vorangetrieben wird. Soweit ich weiß, wird die Schule jetzt auch demnächst fertiggestellt und es findet auch eine Reise dorthin statt, um das Ganze auch eben entsprechend zu begutachten, was dort mit dem Geld angestellt worden wurde. Und das ist dann so eher so Verbandsgeschäftsführer-Themen so und der Vorort ist halt die höchste Repräsentanz nach innen und nach außen. Das heißt, wir sind nach außen eher so der Part, so ein bisschen Grüß-August-mäßig, könnte man sagen. Aber wir sind halt eben dann die Schnittstelle zwischen den anderen Verbänden, die halt eben dann in die Diskussion auch einsteigen und sich dann auch einbringen bei der AGV zum Beispiel. Mhm. Da war vor kurzem das Hauptstadtseminar in Berlin, wo wir auch entsprechend vertreten waren. Und wir haben auch das Drei-Verbände-Gespräch zwischen KVC, V und UFA, wo wir uns halt entsprechend treffen und ja auch diskutieren, was so Themen sind, die alle drei Verbände auch irgendwie betreffen, wo wir unterwegs sind. Und dafür sind wir eigentlich da, nach außen hin mit den anderen Verbänden ins Gespräch zu kommen und da ja Verbindungen zu schaffen und uns da entsprechend darzustellen. Mhm. Und eben nach innen dann, ja, wie man das auch immer ein bisschen auslegen darf, ne? Also ein bisschen rumreisen, die Vereine kennenlernen, mit den Aktiven in Kontakt bleiben. Das war mir eigentlich immer ganz wichtig, dass ich auch als Sprachrohr der Aktiven im Vorstand auch fungieren möchte, zusätzlich zu den vier Aktiven, die wir auch jetzt im Vorstand haben. Aber dass man eben seine Probleme, die man irgendwo hat und wenn man sie halt eben nicht auf Vereinsebene lösen kann, dass man dann auch gerne uns herantreten darf und mit uns besprechen kann und wir dann immer schauen, wie wir da eine gute Lösung innerhalb der Unitas eben auch entsprechend finden können. Und dann natürlich die Themen Vorstandsarbeit, das haben wir uns als Ziel gesetzt, da eben auch qualitativ hochwertig mitarbeiten zu wollen. Und das wollen wir halt über die beiden Arbeitsgruppen, eben Lex Cerevisiae und Fuchs und Fiebel.
Dann lass uns doch noch ein bisschen über deinen persönlichen Ausblick sprechen. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Wird die Verbindung weiterhin eine zentrale Rolle in deinem Leben spielen oder zieht es dich eher Richtung Karriere? Weil du bist ja auch bei einem der Big Four.
Ja, das stimmt. In den nächsten 5 Jahren steht bei mir wahrscheinlich der Steuerberater an. Also das ist mein aktuelles Themenziel. Mhm. Und der wird auf jeden Fall sehr anspruchsvoll werden. Ich habe da aktuell vor, noch einen berufsbegleitenden Master mit eben anschließender Abschlussprüfung als Steuerberater zu machen. Und das wird auf jeden Fall sehr anstrengend werden. Das heißt, nach meiner Vorortzeit werde ich auf jeden Fall in der Verbindung etwas kürzer treten. Ich bin ja jetzt auch schon...
Das sagt man immer. Und dann macht man noch beides parallel mit noch mehr Prozent geben als vorher.
Ja, ich habe ja den Vorteil, ich wohne ja jetzt gar nicht mehr in Berlin, sondern ja auch in Hamburg. Das heißt, ein spontanes, ich fahre mal ADH und trinke mit den Jungs ein Bier, das wird jetzt in nächster Zeit leider nicht mehr stattfinden. Das werde ich natürlich auch ein Stück weit vermissen. Aber der Fokus wird jetzt für mich dann nach der Vorortsarbeit, wenn das abgeschlossen ist, wirklich auf dem Studium nochmal liegen, auf eben dem Steuerberater, dass ich das Examen schaffe. Mhm. Weil das ist halt in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, essentiell, um weiter voranzukommen. Also ohne das wird es für mich sehr, sehr schwierig. Und von daher werde ich und muss ich dann auch den Fokus darauf setzen. Ob ich dann in 5 Jahren noch in Hamburg sein werde, kann ich nicht genau sagen. Mittelfristig ist es natürlich schon der Plan, auf die nächsten 5 bis 10 Jahre hier in Hamburg zu verbleiben. Mhm. Aber ich habe mitbekommen, sobald eben der Steuerberater dann durch ist, öffnen sich ja dann noch viele neue Türen. Und da muss man natürlich dann gucken, durch welche man halt gehen möchte, ob man dann weiter beim Arbeitgeber bleibt, Arbeitgeberwechsel vollzieht, Stadt ändert oder sonst was. Oder wie dann natürlich dann auch die Familienplanung ausschaut. Ne? Das sind ja dann auch einfach Themen, die in 5 Jahren sich noch ändern können, in den Jahren, wo man noch jung ist.
Aber bis dahin kannst du ja zur Tusconia in Hamburg gehen, regelmäßig.
Ja, das stimmt. Die Tusconia in Hamburg, die ist auch noch existent. Ich gehe da tatsächlich momentan lieber zum Stammtisch. Der findet einmal im Monat statt. Da treffe ich mich dann mit den alten Herren, um da noch ein bisschen Kontakt zu kriegen. Ja, weil ansonsten ist das in meiner Vorortsarbeit aktuell gar nicht vertretbar, da auch noch zu Veranstaltungen zu gehen. Weil dann würde meine Woche doch wirklich sehr, sehr stark überquillen und so ein bisschen Ausgleich muss man sich auch irgendwie schaffen. Und ja, ich denke, das läuft aktuell eigentlich ganz gut.
Sehr schön. Wenn du zurückschaust auf deinen bisherigen Werdegang, gibt es einen Rat, den du deinem jüngeren Ich geben würdest, das gerade frisch in die Verbindung eingetreten ist?
Ja, auf jeden Fall. Nicht immer versuchen, so der Letzte zu sein. Also nicht dem Gefühl nachzugehen, man würde was verpassen. Ja. Weil die Lehre ist tatsächlich alles, was dann nach 1 Uhr nachts irgendwie noch am Dresen passiert, das hat wirklich keine Relevanz mehr in der Regel. Und dass man dann vielleicht eher mal sagt, okay, ich gehe ins Bett und bin morgen vielleicht ein bisschen frischer und wacher. Mhm. Das wäre, also nicht diesem Gefühl nachzugeben, ich verpasse was, auch mal was passieren zu lassen, ohne dass man mit dabei ist. Ich glaube, den Rat würde ich mir auf jeden Fall meinem jüngeren Ich geben.
Was würdest du anderen jüngeren Studierenden heute raten, die vielleicht unsicher sind, ob eine Verbindung das Richtige für sie ist?
Schaut es euch an, geht zu den Veranstaltungen hin, versucht euch mit einzubringen, versucht euch in die Gemeinschaft mit einzubringen, verschließt euch nicht in euren Zimmern, das ist immer kontraproduktiv, versucht auf die Leute drauf zuzugehen, auch wenn es schwerfällt. und versucht, euer Bestmögliches da irgendwie rauszuholen. Ne? Also für mich waren es eben auch die Soft Skills, Präsentationen zu erstellen, Konvente zu leiten, schwierige Diskussionen zu führen, schwierige Gespräche zu führen. Und da würde ich immer ja den jungen Leuten raten, wie gesagt, geht aufeinander zu, bringt euch in die Gemeinschaft ein und dann läuft das Ganze auch von alleine aus.
Das war wieder eine spannende Folge von Laberlümmel, der Corpo Talk. Vielen Dank an dich, Cornelius, für das interessante Gespräch. Liebe Zuhörer, dieser Podcast ist mittlerweile mehr als nur ein Hobby geworden. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob herangewachsen. Wir stecken viel Herzblut und Arbeit hinein und investieren regelmäßig in neueste Technik und haben auch hohe Fixkosten zu decken. Jede Form der Unterstützung hilft uns dabei, das Projekt weiterzuführen und die Qualität hochzuhalten. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne mal auf unserem Patreon-Account vorbei. Dort könnt ihr Gönner oder sogar Produzent des Podcasts werden. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön. Ciao.